Einen wunderbaren Abend. Ich freue mich sehr, dass wir wie immer das Fußballwochenende auf Sky abschließen dürfen mit einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talks, Talk und Tore. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute zwei Herren hier haben, die erst vor kurzem im Einsatz gewesen sind. Einer ist quasi direkt aus Wien Favoriten gekommen, nämlich Bernhard Ziempner. Schönen guten Abend. Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg. Freut mich sehr. Thomas Sageda, wir haben schon gehört, kein einfaches Spiel heute, Linzer Derby verloren, werden wir alles einarbeiten und aufarbeiten. Freue mich, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Und unser Kommentator David Eder komplettiert die Runde mit seiner Expertise. Schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Ja, Bernhard, darf mit Ihnen beginnen. Sie sind, hoffentlich haben Sie sich an alle Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten, sind direkt vom Spiel hergekommen. Sagen Sie mal, der Herr hier auf meiner Rechten hat ja ein bisschen mehr Zeit gehabt, das zu verarbeiten, was passiert ist. Wie viel Zeit haben Sie gehabt, um das sacken zu lassen, dieses 0:0 gegen die Wien Austria?
Ja, eine gute halbe Stunde habe ich Zeit gehabt, darüber nachzudenken, während ich die Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten musste und auf die eine oder andere Ampel achten. Ich hoffe, das ist mir ganz gut gelungen und auch das Spiel nochmal kurz zu reflektieren, das gehört dann natürlich auch dazu. War ja auch zum Schluss hinaus recht turbulent mit einer entsprechende Nachspielzeit.
Genau. Werden wir uns alles nochmal ansehen bzw. diskutieren. Sie kennen einander gut, was vielleicht nicht jeder weiß. Sie haben ja damals Thomas Sageda nach Salzburg zurückgeholt in die Akademie. 2021 ist es gewesen. Wie viel Kontakt ist grundsätzlich noch da?
Ja, jetzt die letzte Zeit, glaube ich, hat jeder mehr mit seinen Aufgaben zu tun. In den englischen Wochen, glaube ich, geht es ja Schlag auf Schlag. Aber grundsätzlich stehen wir natürlich in Kontakt und haben uns jetzt die letzten Wochen und Monate das ein oder andere Mal gehört. Und vorher waren wir sowieso tagtäglich im Austausch.
Genau. Er hat es angesprochen, Bernhard Ziempner. Sehr viel zu tun, vor allem auch für Sie, Thomas Sageda. Man möchte fast sagen, fünffach Belastung ja gewesen, die drei Bewerbe. Dann sind Sie auch Familienvater und UEFA Pro-Lizenz erfolgreich abgeschlossen diese Woche. Gratulation dazu. Wie viel Zeit bleibt grundsätzlich noch für einen selbst?
Ja, momentan die letzten Wochen praktisch keine mehr. Es war wirklich seit der letzten Länderspielpause für uns eine sehr intensive Zeit mit vielen Spielen, vielen Videoanalysen, nebenbei immer wieder Sachen mit der Mannschaft und so weiter. Praktisch keine Zeit, deswegen freue ich mich auch jetzt, dass wir mal eine Länderspielpause haben, wo wir mal einen Tag auch freimachen werden. Wir wären natürlich gerne in die Länderspielpause mit positiveren Gefühlen reingegangen und hätten jetzt das letzte Spiel davor auch noch gewonnen, weil wir, finde ich, richtig gut performt haben über weite Strecken jetzt der letzten Wochen und eigentlich uns heute belohnen wollten im Derby und das ist uns leider nicht geglückt jetzt. Eine kleine Träne in dem Auge, das muss ich ganz ehrlich sagen, es tut heute schon ein bisschen weh, ja.
Sie hatten ein bisschen mehr Zeit, die Fahrt von Linz hierher dauert dann doch ein bisschen länger, 1,5 Stunden. Wie sieht da Ihr Verarbeitungsprozess aus, der schnelle, ich nehme an, das zieht sich ja dann über Tage, aber der akute?
Boah, das dauert sicher länger, ja. Das muss ich sagen, weil es einfach bitter ist, weil es vor allem unseren Fans gern, oder wir, meine Mannschaft und ich, unsere Fans gern geschenkt hätten, weil die uns super unterstützt haben beim letzten Spiel gegen Saint-Gilloire, was da bei uns im Stadion los war. Das sucht seinesgleichen. Und wir haben heute einfach unsere Best nicht auf den Platz gebracht. Und ja, verarbeitet. Ich bin ja mit Fabian Grube hergefahren. Der hat dann während der Autofahrt immer wieder versucht, dass er mich ablenkt, aber ich habe eigentlich kein Wort gesagt, sondern habe einfach meinen Tunnel und ja, versuche jetzt trotzdem, dass ich euch drei, beziehungsweise den Zusehern den Abend nicht völlig mit meiner angebrochenen Laune da durcheinander schmeiße.
Nein, das glaube ich nicht. Wir werden uns außerdem bemühen, dass Sie, wie gesagt, vielleicht mit besserer Laune nach Hause fahren nach unserem Gespräch. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. David, du hast ja auch ein intensives Wochenende, wie immer, hinter dir. Du hast gestern unter anderem kommentiert, und zwar Hartberg gegen Rapid. Wieso erwähne ich das? Weil auch das haben wir schon im Laufe des Nachmittagsabends gehört. Angeblich, laut Sky-Informationen, soll es so sein, dass Zoran Barisic vor dem Aus steht. Jetzt hat, wie gesagt, Rapid gestern verloren. Ein Spiel, so haben viele gesagt, wir schauen uns nochmal gemeinsam das entscheidende Tor der Hartberger an, das Rapid eigentlich nicht hätte verlieren dürfen, aufgrund der Anzahl der Chancen. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen, dass es für Zoran Barisic jetzt angeblich eng werden soll? Wie gesagt, der Club hat das dementiert. Unsere Informationen sagen anderes. War Zoran Barisic da gestern schuld?
Also wenn man das Spiel gesehen hat, wie viele Chancen Rapid hatte und auch vergeben hat, dann muss man sagen, das Spiel können sie mit 5-6 Toren Unterschied gewinnen. Das Thema bei Rapid um Zoran Barisic gab es ja schon häufiger in diesem Herbst. Ich kann mich erinnern, auch zuletzt gegen den LASK, war es im Vorfeld auch Thema. Am Ende ein spektakuläres 3:3. Rapid kommt zurück in der Nachspielzeit. Wahnsinnsfinish mit 3 Toren. in der Nachspielzeit. Und da hatte man schon das Gefühl, dass auch die Fans, der Club wieder total hinter dem Trainer, hinter der Mannschaft steht. Dann der 2:0-Erfolg in Altach vor einer Woche. Also eigentlich lief alles darauf hinaus, dass sich das wieder stabilisiert. Und ich muss das Gleiche sagen wie nach dem Spiel gegen den LASK. Das war jetzt kein Spiel, das eigentlich einen Club dazu veranlassen sollte, sich vom Trainer zu trennen. Ja, schwierige Situation. Beurteilen müssen es andere, entscheiden müssen sowieso ganz andere. Geht letztlich um die Punkte, aber das Spiel an sich in Hartberg kann eigentlich nicht ausschlaggebend sein.
Ja, Thomas, jetzt ist es ja passend, dass Sie im UEFA-Pro-Lizenzkurs ja auch eine Diplomarbeit geschrieben haben mit dem Titel, ich glaube, langfristige Trainerarbeit.
Ist so ähnlich, richtig, ja. So ähnlich? Also Unikat, Langzeittrainer. Ich habe Interviews mit Trainern, die besonders lang bei einem und demselben Verein gearbeitet haben, geführt und geschaut, was die für gemeinsame Nenner haben.
Genau, also Christian Streich haben Sie angerufen, glaube ich, Urs Fischer, Thomas Silberberger. Würden Sie sagen, dass grundsätzlich zu oft, zu schnell der Trainer als Sündenbock hingestellt wird und dann in weiterer Folge gehen muss, weil es vielleicht das schnellste, das einfachste Mittel ist, auf den ersten Blick?
Ja, ich denke schon. Also wir haben ja, glaube ich, einen Schnitt mittlerweile von 1,4 Jahren, wo ein Trainer bei einem Verein tätig ist. Es gibt eine Statistik, die ja zeigt, dass das durchgehend ist durch die Top 5 Ligen, dass teilweise in einer Periode von 5 Jahren bis zu 3, 4 Trainer gebraucht werden. Ja, ich glaube, dass es einfach auch wichtig ist, dass der Verein sich zu einem Weg entschließt, dass man dann einen Trainer dazu bestellt, der irgendwo die Idee mittragt und wenn man sich dann für einen Weg entschließt, dass man ja den eine Zeit lang gemeinsam geht. Also ich kann es nur bei unserer Entwicklung in meiner Mannschaft sagen, ich finde, dass wir eine richtig gute Entwicklung gemacht haben, dass wir richtig gut arbeiten und auch da habe ich sogar das Gefühl gehabt, aber das kommt ja sogar auch ein bisschen von eurer Seite einmal gern, dass nach Runde 3, 4, wo nicht alles super ist, dass halt dann schon mal genachbohrt wird und gefragt wird, ob man noch sicher im Sattel sitzt und so weiter.
Ja, gehört auch dazu, zum Job des Reporters, genauso wie es dann eben zeitweise auch zum Job des Sportdirektors gehört, Bernhard Zehrenbrunner, dass man sich dann halt eben von einem Trainer trennen muss. Wie beurteilen Sie jetzt von außen betrachtend natürlich das, was bei Rapid in diesen ersten 14 Runden passiert ist und eben auch die Gerüchte, dass es für Zoran Basic eng werden könnte?
Also ich habe tatsächlich das gestrige Spiel gegen Hartberg auch 90 Minuten gesehen und ich konnte es nur bestätigen, was der David sagt. Es stand sehr früh 1:0 für Hartberg und in weiterer Folge finde ich schon, dass Rapid Wien sehr aktiv war und eine Vielzahl an Torabschlüssen hatte. Und da ist es natürlich schwer, das dann am Trainer festzumachen, um ehrlich zu sein, weil das waren auch, wie ich finde, sehr gute Torabschlussmöglichkeiten. Wenn man sich mal ein Stück weit mit dem XG-Wert beschäftigt, dann sieht man auch, dass Rapid Wien in der Liga da mit ganz vorne dabei ist. Neben den erzielten Toren hätten sie vielleicht auch noch das ein oder andere mehr erzielen können. Und das war, glaube ich, gestern wieder ein Paradebeispiel für die aktuelle Situation.
Woran liegt es dann, dass Mannschaften das offensichtlich nicht auf den Platz bringen, was sie eigentlich können oder was auch die Statistiken hergeben würden?
Ja, ich denke, das ist ja auch angesprochen, bei Rapid finde ich, das habe ich im Vorfeld zu unserem Spiel auch gesagt, dass Rapid schlechter gesehen wird aktuell, als sie meiner Meinung nach sind. Also letztendlich scheitern sie, so blöd sie das ja anhören mag, aber daran, dass halt irgendwer vor dem Tor den Ball in das Tor reinhaut. Weil wenn ich mir die Chance gestern vom Burgstaller anschaue, von 5 Mal macht er den wahrscheinlich 4 Mal und gestern halt nicht. Also ich denke, es wird dann eher, ja, wo man sich vielleicht als Trainer dann einmal fragt, wenn man gar nicht zu Chancen kommt oder wenn man viele Gegentore bekommt, aber wenn die Mannschaft da zu vielen Torchancen kommt, zu sehr aussichtsreichen Torchancen kommt, ja, ich denke, irgendwo ist dann die Trainerarbeit dann limitiert, was das betrifft.
Ja, man muss dazu sagen, gestern natürlich auch mit Sallinger ein herausragender Tormann drinnen, der viel pariert hat. Ich finde, die Chancen von Burgstaller waren interessant, weil er ja ein Stürmer ist, der überhaupt erst in die Position kommt. Also viele Stürmer kommen gar nicht hin, dass sie überhaupt da abschließen können. Macht's auch noch gut. Für mich zum Beispiel die Chance von Kühn. Wahnsinn. Also allein vom Tormann, beide Ecken offen und der Schuss geht halt mitten aufs Tor. Nach so einem Spiel dann zu sagen, wir müssen uns vom Trainer trennen, schwierig. Also kann die Meinung nur teilen.
Ja, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Grundsätzlich muss man sagen, so länderspielbedingte Ligapausen sind natürlich für die Fußballtrainer, vor allem wenn es nicht so gut läuft, immer eine gefährliche Zeit. Kommen wir jetzt zu dem, was heute auf dem Platz passiert ist. Unter anderem haben wir ein Linzer Derby gesehen, ein Linzer Derby, in dem Blau-Weiß Linz Revanche genommen hat, wo Thomas Sageda atmet schon ein erstes Mal tief aus. Sie haben ja gesagt, die Laune sehr überschaubar. Was hat Sie denn so erzürnt, ich möchte fast sagen, grantig gemacht?
Oh, grantig? Enttäuscht bin ich. Also meine Mannschaft macht eine super Entwicklung. Wir haben, weil da der Sascha Horvat eingeblendet ist, Spieler, die sich wunderbar entwickelt haben. Wir haben es geschafft, dass trotzdem wir doch einen größeren Kader haben und richtig guter Teamgeist in der Mannschaft ist. Und ich finde, dass man das die letzten Spiele, wir haben ja doch sehr viele in kurzer Zeit jetzt gehabt, 7 waren es, gesehen hat, dass wir gute Leistungen bringen können, dass wir am Punkt da sein können, dass wir besser und besser werden. Und heute war es einfach so, dass man fairerweise sagen muss, heute haben wir einen Sieg nicht verdient gehabt, weil wir unsere PS, unsere Stärken nicht am Platz gebracht haben. Nur dazu muss ich aber auch sagen, dass wir uns heute schon auch noch immer sehr schwer tun, wenn ich das Spiel gegen Kapfenberg hernehme, also das Kapfspiel, das wir gehabt haben, und heute gegen einen tief verteidigenden Gegner, dass wir da noch mehr zwingende Chancen uns erspielen, noch mehr Lösungen haben. Das ist schon was, wo wir uns auch wissen, taktischer Natur, dass wir uns einfach auf dem Entwicklungsprozess verbessern müssen. Dass wir andere Nuancen im Spiel jetzt schon gut machen, das hat man, glaube ich, auch am Donnerstag gesehen, aber das ist sicher meine Aufgabe als Trainer, das nehme ich auch auf mich, dass ich die Mannschaft da weiterbringen muss, aber einfach einfach enttäuscht, weil ich so schade finde, dass wir so einen super Block spielen, wirklich vor dem Block. Da habe ich zu meiner Freundin nur gesagt, das ist ganz eine gefährliche Geschichte für einen Trainer. Du spielst gegen Rapid, du spielst gegen Sturm, du spielst gegen Salzburg, Saint-Gilloire, dann im Cup musst eh weiterkommen und dann hast du Blau-Weiß-Linz, wo dann in Derby andere Gesetze gelten können und dann machen wir diesen Block top. Sehr gut, sagen wir mal, sehr gut. Und das letzte Spiel vor der Länderspielpause gestalten wir so. Und da war ich einfach mit uns enttäuscht, weil ich glaube, dass wir es besser könnten.
Ja, man muss aber auch dazu sagen natürlich, dass vor allem das 2:0 ein Traumtor gewesen ist. Beide Tore haben wir noch einmal zur Nachansicht mitgebracht. Ronny Waldo, der die heimische Mannschaft mit 1:0 in Führung gebracht hat. Und wie gesagt, David, das 2:0 von Stefan Feiertag, das macht er wahrscheinlich, wenn man ihn 10-mal hinstellt und sagt, macht er so 1 bis 2 Mal, oder?
Ja, man sieht ja auch, wie er den Ball nimmt.
Okay, Bernhard Sierenbuhl, aber ich kann noch was dazu sagen.
Ja, es ist volles Risiko. Ja, also er wartet, bis sich die Bahn auftut. Also das hat er sehr gut gemacht, weil er genau den Moment erkennt, wo er abschließen kann. Und natürlich ist nicht zu planen, dass du ihn genauso triffst. Ja. Es ist schon auch Qualität, aber in der Situation dann auch genau in diesem Spiel auch so zu treffen, ja, das weiß ja jeder Spieler.
Habe ich ihm Unrecht getan.
Aber vielmehr ärgert mich da das erste Tor, weil das zweite, ja okay, da haben wir auch schon ein bisschen geöffnet und dass du ein Tor dann noch bekommst. Das ist was anderes, aber das erste Tor, das ist für uns analysierbar gewesen. Das haben wir also gewusst, dass der Ronny Waldo immer wieder bei diesen Standardsituationen, es ist ja noch am Einwurf auf der zweiten Stange auftaucht, da haben wir eine klare Mannzuteilung gehabt und dann reicht halt ein kurzer Moment, wo du die verlierst und der ist ein guter Stürmer, der die Situation nutzt. Das ärgert mich an dem Ganzen. Das zweite Tor, ja, Glückwunsch, Feiertag in Linz.
Schönes Wortspiel. Bernhard, Sie wollten noch was sagen. Habe ich ihm Unrecht getan? Ist es 4 bis 5 Mal?
Na, ich glaube, erstmal muss man es versuchen, dann kann man auch nur treffen und genau das hat er gemacht in dem Moment. Und wenn man sieht, wie viele Torabschlüsse passieren in so einem Spieltag und wie viele dann so passieren, dann ist die Quote schon relativ gering. Also das war natürlich ein überragendes Tor. Und wir kann man nur sagen, Glückwunsch, auch wenn der Trainer vom LASK gerade mir gegenüber sitzt, aber wenn er dann so reingeht, dann ist er halt einmal nicht haltbar, beziehungsweise dann wird es auch schwer, nach diesem Tor zurückzukommen.
Ja, und zu wissen, wie sehr eine Niederlage gegen Blau-Weiß Linz schmerzt, das Einzieher, oder? Das Wissen dieses Schmerzes.
Deine anfänglichen Worte waren, dass wir eine bessere Laune kriegen sollen heute, aber du arbeitest genau im Gegenteil momentan. Du bohrst in die Wunden.
Gar nicht, ich wollte nur mal in Erinnerung rufen. Gut. Aber vielleicht
lange noch, her, ist lange her.
Ist lange her, das ist schon fast in Vergessenheit geraten. Ja. Genau. Aber Thomas, weil Sie ja auch das Programm nochmal erwähnt haben und gesagt haben, es war ja die gefährliche Phase eigentlich davor mit all diesen wichtigen Spielen, hochkarätigen Gegnern. Glauben Sie, dass auch das vielleicht dann einfach heute Schuld daran trägt, weil die Mannschaft vielleicht bis zu einem gewissen Grad dann auch irgendwie ja, müde war von all dem?
Vermutlich, ja. Also ich bin ja nach so einem Spiel, deswegen brauche ich immer ein bisschen. Und es reicht der Autofahrt da noch nicht aus, einfach der selbstkritischste Mensch, weil ich mich einfach auch hinterfrage, was hätte ich anders machen sollen. Ich habe ja auch andere Spieler zur Verfügung, die sich nichts zu Schulden kommen lassen, die gut trainieren. Und ich habe halt vor dem Spiel die Wahl gehabt, haben wir gedacht, ja, das hat am Donnerstag jetzt so gut funktioniert, lassen wir es genauso bleiben, dass wir nichts ändern, oder ändern wir viel, dass ich mir vielleicht eine körperliche, geistige Frische reinbringe. Aber das Blöde an der Sache ist halt, egal wie du es machst, wenn es gut geht, sagt jeder richtig entschieden. Wenn es nicht gewinnst, ist genau das Gegenteil, wäre besser gewesen. Und vielleicht würde ich jetzt im Nachgang noch ein bisschen mehr rotieren oder wie sagt der Alfred Tata, substituieren.
Genau.
Ja, ich meine, dazu muss man schon auch eines sagen, wenn Robert Schul nicht dabei ist, ist es was anderes, ja. Also ich weiß, ein Trainer hört es nicht gerne, dass man von einem Spieler abhängig ist, und natürlich geht es auch ohne.
Aber haben sogar aber die Spieler heute auch gesagt, ja, Tobias Lawal.
Wie er spielt, überragend. Also ich habe selten einen Spieler in den letzten Jahren gesehen in der österreichischen Liga, der so einen dominanten Auftritt hat, das Spiel so an sich reißen kann und so bewegen kann. Nur durch seine Aktionen, oft sieht man es gar nicht. Auch die Spielintelligenz, wie er Bälle durchlässt, wie er tropfen lässt in den richtigen Momenten, die richtigen Aktionen. Auch in Salzburg hat das Tor gemacht. Dass dir der fehlt, also muss man einfach dazu sagen.
Ja, man sagt, dass also schon jeder ist irgendwie ersetzbar, aber gilt das für Robert Schul nicht? In Ihrem Fall jetzt, in Ihrem Konstrukt, Ihrer Mannschaft?
Nein, also ich würde auch nicht sagen, dass jeder ersetzbar ist. Also ich bin froh um jeden Einzelnen, den ich hier habe, aber dass der Robert Schul für unser Spiel, oder dass er ein, meiner Meinung nach ist er der beste Spieler in der österreichischen Bundesliga zurzeit. Das muss ich so ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass er überragend ist, aber nicht nur, wie du richtig sagst, mit den Qualitäten, die er am Platz bringt, sondern als Mensch, als Kapitän. Wir haben doch sehr viele Offensivspieler oder Stürmer, die jüngeren Alters sind, denen tut er auch gut, weil er ein bisschen Struktur gibt, weil er ihnen auch klare Kommandos gibt, was sie zu tun haben. Und in der Kabine ist er für mich, ist mein verlängerter Arm, der dann auch irgendwo die Sachen dann mitmoderiert, die zu moderieren sind.
Frische ist angesprochen worden von Thomas Sageda, die heute vielleicht dann auch ein bisschen gefehlt hat. Bernhard, würden Sie sagen, ja, und es waren halt nun mal auch heute 9 Ausfälle, die es zu kompensieren galt. Bei Ihrer Mannschaft waren gar nur 17 Spieler auf dem Spielbericht. Das ein Mithauptgrund, dass Ihre Mannschaft dann doch wenig Licht gesehen hat, wenn ich das so sagen darf, heute gegen die Wiener Austria. Sie korrigieren mich, wenn Sie es anders gesehen haben, oder ist das zu kurz gedacht?
Na, wenn man das heutige Spiel sieht, dann glaube ich, muss man schon gestehen, dass Austria Wien die bessere Mannschaft war und mehr Torabschlüsse hatte und auch mehr Chancen hatte. Klar haben wir gerade, wenn man jetzt zum Beispiel an unseren Kapitän Andi Ulmer denkt, der gegen Inter Mailand dann gefoult wurde, der heute ausfällt, oder Mauritz Kergert, den ein oder anderen Ausfall, der aufgrund dieser englischen Wochen eben dazukommt. Nur würden wir das nicht als Grund heranziehen, warum wir dann möglicherweise ein Spiel abliefern, das nicht so stabil ist und nicht in der Art und Weise vom Auftreten ist, wie man es von uns gewohnt ist und erwartet. Und dementsprechend glaube ich, dass wir heute eine schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz hatten und auch auf jeder Position genügend Möglichkeiten, um auch zu reagieren und zu wechseln.
Woran lag es dann Ihrer Meinung nach, dass diese Mannschaft nur einen Punkt geholt hat gegen die Wiener Austria?
Ich glaube, wir sind ganz gut ins Spiel gekommen. Also vom Anstoß weg waren wir, ich würde sagen, 10 bis 15 Minuten sehr dominant mit nicht den ganz entscheidenden Torabschlüssen. Und im Laufe der ersten Halbzeit, nach 20 Minuten sowas, hat sich das Spiel etwas gedreht aufgrund des ein oder anderen Foulspiels und der Standardsituationen, die daran gekommen sind. Und in der zweiten Halbzeit konnte man dann eigentlich nicht dort anknüpfen, wo wir zu Beginn des Spiels waren und hatten einigermaßen viel Mühe, die Dinge auch wegzuverteidigen, was der Mannschaft dann die meiste Zeit gut gelungen ist. Bei einem Lattentreffer hatten wir dann auch das nötige Glück. Und beim Elfmeter wurde dann, glaube ich, ganz viel diskutiert. Den habe ich selbst noch nicht mal in der Wiederholung gesehen.
Wir haben ihn. Alles haben wir vorbereitet.
Das glaube ich.
Können wir nochmal?
Dass wir den nochmal gemeinsam anschauen können.
Da ist es. Cimic gegen Marvin Martins. Haben Sie es gesehen oder sollen wir es noch einmal kurz?
Ich habe es nicht genau.
Da, jetzt sieht man es noch.
Wir hatten die letzten Wochen, glaube ich, genügend Diskussionen über Elfmeterentscheidungen in den verschiedenen Bewerben. Ganz interessante Entwicklung. Vom Glück war man nicht verfolgt bei diesen Elfmeterentscheidungen. Wenn man jetzt auch die internationalen Auftritte nimmt, Ich weiß nicht, ob das die Berührung war, die dazu führt, dass der VAR eingreifen muss, weil ursprünglich hat der Schiedsrichter den Elfmeter ja nicht gegeben. Und wenn er dann rausgeht und sich das anschaut, dann ist natürlich immer möglich, dass er dann auch umentscheidet. Für mich, ich hätte es nicht umentschieden.
Ja, Stefan Ebner, und das war wohl die Kommunikation mit dem VAR-Mann als Schüttengruppe, hat die Bewegung und also die Berührung unten nicht gesehen, das Draufsteigen, und deswegen darauf hat er ihn aufmerksam gemacht und daraufhin
ist auch immer, hinausgegangen. Ich finde, es ist auch immer so schwer, wenn man jetzt die Bilder sieht, ein Standbild, ein Zeitlupenbild. Der Roko Simic, der zieht den Fuß auch noch weg. Keiner weiß, wie fest er ihn wirklich getroffen hat. Eine Berührung war da. Das kann man nicht verneinen. Er nimmt es dann natürlich auch dankend an. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Berührung nicht so stark war, dass man dann die Entscheidung auch nochmal verändern muss, wenn sie getroffen ist.
Ja, Treffer, klar. Er hebt mit links auch ein bisschen ab, verstehe ich. Aber Bernhard Zehenbuchen hat es ja richtig auch angesprochen. Ich glaube, die größeren, diskutablen Szenen in der Champions League, also im Grunde Spieltag für Spieltag. Am Anfang sind ja auch die Verantwortlichen in Salzburg noch sehr ruhig geblieben, verständnisvoll, was ja aus sportlicher Sicht total okay ist und auch nachvollziehbar. Aber jetzt gegen Inter halt wieder eine diskutable Entscheidung, war für mich nicht die größte in dieser Champions-League-Saison. Ich habe das Spiel gegen Real Sociedad zu Hause gemacht. Ja, dass Simic den Elfmeter nicht kriegt, ist für mich nicht nachvollziehbar, nach wie vor nicht. Auch wenn dann mehr über das Handspiel danach geredet wurde. Aber ja, den Ärger grundsätzlich und jetzt auch den Vergleich kann ich verstehen, muss ich ehrlich sagen. Es waren schon viele, viele Punkte, die man echt kritisch sehen kann.
Ja. Die neutralen Beobachter sagen, es bleibt damit in der Admiral-Bundesliga auch nach 14 Runden wahnsinnig spannend. Wir können uns die Tabelle da vielleicht nochmal gemeinsam ansehen. Also wir sehen Salzburg und Sturm punktegleich auf den ersten beiden Plätzen und dahinter der LASK mit 25 Punkten. Und daraus kann man dann auch erkennen, wieso Thomas Sageda dann eben heute vielleicht nicht so gut gelaunt ist, weil die 3 Punkte seine Mannschaft natürlich gut rangebracht hätten an dieses Spitzenduo. David, wie siehst du generell die Rolle von Sturm, die Rolle von Salzburg? LASK auch dahinter, darf man nicht vergessen, als ersten, wie soll man sagen, ersten Jäger dieser ersten beiden?
Also wenn wir den Vergleich ziehen zu den vergangenen Jahren, dann hatten wir immer wieder Phasen, wo man dachte, okay, jetzt ist jemand da, der Salzburg gefährlich werden kann. Zuletzt war es eben auch der LASK, vergangene Saison dann Sturm. Und am Ende ist Salzburg Meister geworden. Ja, deswegen glaube ich, muss man im Herbst immer vorsichtig sein, irgendwie eine große Verfolger- oder Konkurrenzrolle zu sehen. Aber die Tabelle zeigt es natürlich und Sturm hat es vorgezeigt, dass es schon möglich ist, den Salzburgern näher zu kommen. Und wenn man sich anschaut, wie vor einer Woche auch der LASK gegen Sturm gespielt hat, dann kann man, glaube ich, im Moment schon sagen, in 90 Minuten sind das 2 Clubs, die sich auf Augenhöhe bewegen. Die Punkte zeigen, dass es vielleicht noch einen kleinen Unterschied in der Konstanz gibt. Beim Vergleich mit Sturm muss man auch immer aufpassen. Die Entwicklung mit Christian Ilzer, mit Andreas Schicker geht schon einige Jahre, also da sind sie einfach weiter. Bin aber gespannt, wie das beim LASK jetzt auch weitergeht. Und vorher war ja das Thema auch langfristige Zeit vielleicht eines Trainers. Beim LASK gab es ja viele Trainerwechsel in vergangenen Jahren, meistens ein Jahr. Hin und wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Der letzte, der länger da war, Oliver Glasner, über 4 Jahre. Und da bin ich ja gespannt, ob das auch mittelfristig ein Thema sein wird, dass mit Thomas Sageda vielleicht auch wieder mal eine längere Phase Entwicklung beginnt, wo man auch eine Idee verfolgt, wo auch der ganze Club auch dahinter steht. Und das finde ich spannend, wie sich der Club auch positioniert oder ob er abwarten will, wie es einfach läuft und man dann Entscheidungen trifft. Aber für den Trainer selbst natürlich die wichtigste Frage überhaupt.
Ja, ich kann auch mit meiner Zusammenarbeit mit den Vereinsverantwortlichen eigentlich, was das betrifft, nur das Beste berichten. Weil ich mit dem größten LASK-Fan, den ich kenne, das ist unser Präsident, jemanden habe, der wirklich einen Plan verfolgt mit dem Verein, auch wenn es wenn es, glaube ich, vielleicht manchmal nicht immer so rüberkommt in der Öffentlichkeit, aber was er geschaffen hat, jetzt sage ich mal mit dem Symbol der Raiffeisen Arena, das finde ich einfach mal von der Infrastruktur her überragend, was da ist. Du kennst das Stadion, das ist das schönste Stadion mittlerweile in Österreich, ist so. Dann gibt es in Richtung unserer Spielidee eine klare Vorstellung. Es gibt da in Richtung der Entwicklung junger Talente in Kombination mit arrivierten Spielern eine klare Idee. Und es gibt dann weitere Ideen, was die Akademie betrifft, beziehungsweise ja die zweite Mannschaft betrifft. Da sind wir gemeinsam mit Vujanovic sehr klar, oder für mich ist es sehr klar kommuniziert, was wollen die eigentlich, oder was ist mein Auftrag, was ich zu leisten habe. Also ich glaube da durchaus, dass dass ein Plan dahinter ist und ich glaube auch durchaus, dass ich eine sehr starke Unterstützung, also ich spüre eine große Unterstützung, das muss ich ehrlich sagen.
Na, es ist ihm ja auch zu wünschen. Also wenn man sieht, was Oliver Glasner damals aufgebaut hat und wie erfolgreich das war, dann spricht er vieles dafür, auch einen längerfristigen Weg wieder einzuschlagen. Also war auch völlig wertfrei gemeint von mir. Ja. Ich bin einfach gespannt, weil in den vergangenen Jahren einfach auch sehr viele unterschiedliche Trainer da waren mit unterschiedlichen Ideen. Mhm. Und ich auch glaube, dass es dem ganzen Club gut tun würde, eine Richtung konsequenter zu verfolgen. Ja, das ist eben jetzt für mich eine spannende Phase auch beim LASK.
Ja. Auf der einen Seite, bei Red Bull ist natürlich ganz klar, was gespielt werden soll. Es gibt die berühmte Red Bull-DNA. Da war es auch irgendwie naheliegend, dass dann der neue Sportdirektor aus dem eigenen Stall, wie man so schön sagt, kommt, Bernhard, mit Ihnen. Würden Sie sagen, dass das schon der große Vorteil auch zu Beginn Ihres neuen Jobs eben als Sportdirektor, als Nachfolger von Christoph Freund gewesen ist, weil ja eben auch der Trainer mit Gerd Struber neu gewesen ist, dass Sie wissen, dass Sie kennen, wie der Laden dort läuft?
Ja, ich sehe das schon als großen Vorteil, wenn man natürlich seit vielen Jahren in dem Club mitarbeitet, in verschiedenen Rollen und den auch mitgestalten und mitentwickeln darf und dann so ein Stück weit auch im Windschatten, im Deckungsschatten vom Christoph dann auch das ein oder andere Jahr mit begleiten durfte, dann ist das natürlich ein erheblicher Vorteil, wenn man die Prozesse kennt, wenn man darüber hinaus die Leute kennt, weil man natürlich auch die Spieler zum Großteil kennt und nicht zuletzt natürlich auch die Spielidee und die DNA vom Club.
Ja, seit 2010 sind Sie in den unterschiedlichsten Funktionen bei Red Bull tätig. Jetzt eben als der starke Mann. Was war für Sie die größte Umstellung von der Leitung der Akademie jetzt eben zum Sportdirektor des Vereins?
Ja, grundsätzlich glaube ich, dass es bei uns immer viel zu tun gibt, wenn man natürlich auch in der Akademie mit der Youth League, da waren wir auch ständig unterwegs mit den englischen Wochen. Das heißt, diese Taktung, die ist mir ja gewöhnt und wir haben ja schon auch versucht, dann entsprechend Spieler in die Profimannschaft des FC Red Bull Salzburg hinein zu integrieren und zu entwickeln. Das ist, glaube ich, auch ganz gut gelungen, wenn man dann wieder schaut, wie viele das zum Beispiel gegen Inter Mailand in der Champions League starten und viele Jahre an der Akademie ausgebildet wurden. Und was die Veränderung betrifft, glaube ich, dass es ja ein fließender Übergang war jetzt auch zu Beginn vom September. Dementsprechend bin ich gut reingestartet, habe viele Dinge beobachten dürfen und bin auch noch dabei, mir ein Bild zu machen und natürlich auch da und dort zu unterstützen und Gespräche zu führen. Und was sich natürlich auch verändert hat, ist der Arbeitsweg. Der geht jetzt nicht mehr an der Akademie, sondern der geht ins Stadion.
Aber noch nie verfahren.
Es bleibt bei mir.
Hat er sich verändert, jetzt wo er in der ersten Reihe steht? Sie kennen einander ja gut.
Ja, wir kennen uns sehr gut sogar. Wir kennen uns ja, du hast gesagt, seit 2010 ist der Berne beim Verein. Ich war ja um die ähnliche Zeit auch dort. Wir haben ja beide in Salzburg begonnen. Da waren wir noch, also waren nicht wir, sondern die Spieler, die wir betreut haben, U9, U10. Ist lange aus und seitdem kenne ich den Bernhard. Der Bernhard ist ein Top-Fachmann, hat alles mitgesehen, was es in Salzburg gibt über die Zeit, die doch sehr geprägt war von Percy van Lierop, von dem Stil, der damals gespielt worden ist, der in Richtung Amsterdam, Ajax Amsterdam gegangen ist und so weiter, bis hin zu dem Übergang mit der durch den Ralf Rangnick dann irgendwo in den Club gekommen ist, hat alles gesehen, ja, hat das immer gut gemacht und vor allem ist ja so, das kommt im Fernsehen wahrscheinlich gar nicht so rüber, aber privat ist er ein Top-Kerl, mit dem man nicht nur gut arbeiten kann, sondern auch mal einen Spaß haben kann.
Wieso kommt das nicht rüber?
Ja, das müssen
aber
Sie
aber mir fragen, wirft er vor, dass ich für schlechte Laune sage. Aber gut, wir wollen vielleicht, um ein bisschen durchschnaufen zu können und das zu klären, die letzten 2,5 Monate nochmal nachzeichnen. Die ersten 2,5 Monate von Bernhard Ziehenbuchner als Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg. Markus Klimmer tut das für uns.
Große Aufmerksamkeit, große Nachfrage, kaum Anpassungsschwierigkeiten und nur nichts anmerken lassen, was einiges dann vielleicht doch noch ein bisschen ungewohnt ist.
Ja, ich verstehe alles gut. Jetzt ist Lauf gerade der Beitrag. Den habe ich auch gut im Ohr.
Flexibilität ist das Zauberwort.
Der Spagat fällt mir grundsätzlich schwer, weil ich nicht so gelenkig bin.
Aber es scheint vieles einfacher, wenn man dort arbeiten darf, wo man einander kennt und geschätzt wird.
Gerhard und ich haben gemeinsam die UEFA Pro-Lizenz gemacht. Wenn man so möchte, dann habe ich quasi die Flitterwoche mit ihm verbracht, weil zwei Tage nach der
Nach meiner Hochzeit ging die Ausbildung zur Pro-Lizenz los und da durfte ich mir eine Woche lang das Zimmer mit dem Gerhard teilen. Hab das aber vorher bei meiner Frau abgeklärt, das war alles soweit okay.
Bernhard Seonbuchner, nach oben gearbeitet.
Er war sogar mein Trainer und von dem her echt sehr gut entwickelt, auch menschlich als auch fachlich. Er kennt den Verein sehr gut und ist einfach sehr gut, wie man auch sieht, dass nicht nur junge Spieler zu den Profis kommen, sondern auch die Mitarbeiter vom Nachwuchs zu den Profis.
Seine Fußstapfen sind groß. Christoph Freund verlässt den Club nach vielen erfolgreichen Jahren. Daran wird sein Nachfolger jetzt gemessen.
Der Christoph hat in den letzten Jahren natürlich, und das wissen wir alle, wahnsinnig viel richtig gemacht. Und ich kann aber jetzt in der kurzen Zeit, wo ich mit Bernie so eng zusammenarbeite, nur sagen, dass er auch sehr, sehr viel richtig macht. Ja, und wir einfach, und das ist das Wichtigste, nach vorne schauen. Wir haben viel zu tun, wir haben viel zu verändern, auch in der Zukunft. Und dann am Ende anzuschließen an diese Erfolge, die halt der Christoph Freund in der Vergangenheit gehabt hat.
Mission Zukunft. Bei der Auslosung zur Champions League Gruppenphase wird auch dieses Mal schnell klar, Spaziergänge gibt's in diesem Herbst keine hier. Der Auftakt bei Benfica, ein Highlight, ein echtes Erlebnis. Der überraschende Triumph, unvergesslich.
Es ist natürlich unglaublich, hier zu gewinnen. Und ich glaube, das gibt allen Riesenmotivation und riesen zusätzliche Kraft.
Doch mehr und mehr gibt diese Champions League Anlass zum Grübeln. Daheim gegen Real Sociedad zum Beispiel.
Ja, wir haben es einfach verabsäumt, einfach die einfachen, die Basics am Platz zu bringen.
Salzburg hat an Souveränität eingebüßt. Die Bundesliga ist wieder spannend, könnte man auch sagen. Das gefällt hier allerdings niemandem.
Wenn du nicht immer wieder versuchst, an die Grenzen zu gehen, dann kriegst du auch in der Liga Themen.
Doch Salzburg erarbeitet sich Selbstvertrauen. In der Champions League zuletzt mit Achtungserfolgen, allerdings ohne zählbaren Wert.
Simic. Gut. Hier geht's. Joch!
Joch! Man hat wieder gesehen, dass man große Mannschaften ärgern kann mit unserem Fußball.
Nun ist es nach der jüngsten Pleite gegen Inter Mailand vielleicht auch an Bernhard Seonbuchner, das Team wieder aufzurichten. Überall wird man gebraucht.
Und von daher ist er einfach ein ganz verlässlicher Partner an meiner Seite, der uns super unterstützt, um am Ende immer auch wieder erfolgreich zu sein. Und ist der Bernie.
Ein Vierteljahr Sportdirektor Red Bull Salzburg mit Höhen und Tiefen. Es hat sicher keiner gesagt, hey Bernhard, das wird schon alles irgendwie.
Ich glaube zumindest Markus Gimmer zu wissen, oder war es so, dass irgendjemand gesagt hat, es wird schon alles irgendwie.
Nein, ich kann mich nicht erinnern. Also war schon darauf eingestellt, dass das auch viel zu tun ist. Und nur weil man in der Vergangenheit Erfolge gefeiert, nicht das in der Zukunft genauso weitergeht. Das war in der Vergangenheit übrigens so, dass man jeden Erfolg bestätigen muss und das ist auch jetzt so.
Christoph Freund haben wir da jetzt auch gesehen nochmal in diesem Beitrag. Gibt es eigentlich grundsätzlich aktuell auch noch Austausch? Fragt er mal so, wie es so läuft oder gibt er Rückmeldungen nach den Champions League-Spielen?
Es geht eher in die Richtung SMS, dass man sich alles Gute wünscht und dass man einfach so lose im Kontakt ist. Und natürlich gratuliert man sich dann zu Siegen oder wünscht sich viel Erfolg dann vor beispielsweise Champions League-Spielen.
Christoph Freund wurde ja oft auch als Mediator bezeichnet. Wenn es mal schwierig war, das war eher selten, aber doch auch diese Phasen hat es gegeben. Wo sind denn Sie grundsätzlich Ihre Expertise? Auch auf der menschlichen Ebene oder wie ist Bernhard Seonbuchner als Sportdirektor? Wo hat er seine Stärken?
Ja, ich glaube, dass man erstmal einen Blick auf das große Ganze haben muss. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade gehört, ein Vierteljahr. Das ist noch eine relativ kurze Zeit. Also ich denke, dass es einfach auch wichtig ist, die Menschen in dem Club hinter den Kulissen kennenzulernen. Da sind ganz fast fantastische Menschen und Mitarbeiter am Werk. Und gerade was das Trainingsgelände von Red Bull Salzburg betrifft, da war ich in der Vergangenheit nicht so oft. Und da durfte ich natürlich jetzt beginnen einzutauchen und freue mich da auf die Zusammenarbeit. Und natürlich ist es in Anführungsstrichen noch eine kurze Zeit verglichen mit der Zeit, die der Vorgänger dann mit ihnen hatte. Und da versuche ich meinen Teil dazu beizutragen, dass dann auch schnell gemeinsames Wir und natürlich auch ein Vertrauensgefühl entsteht.
Ja, der Trainer, der hat ja bei der Antrittspressekonferenz damals den Damen und Herren in Salzburg versprochen, dass es wieder Spektakel geben soll. Mhm. Wieder mehr der Schritt zurück zur Red Bull DNA. Wie viel Spektakel haben Sie denn gesehen in diesen, in diesem Vierteljahr?
Ja, sowohl als auch, um ehrlich zu sein. Das ist viel Licht und auch etwas Schatten. Und ich denke, dass das der Prozess ist, in dem der neue Trainer mit der Mannschaft gerade steckt. Freue mich auch schon, wenn er dann auch endlich mal eine Vorbereitung hat mit der Mannschaft. Er, glaube ich, hat die Mannschaft nach dem ersten Spieltag übernommen und seither nicht wirklich viele Möglichkeiten auch gehabt, in einer vernünftigen Trainingswoche dann entsprechende Inhalte zu erarbeiten. Und ich denke, dass das, das haben wir heute in einem anderen Bericht schon von einem Trainer gehört, dass ganz viel in Meetings gerade stattfindet und in Analysen, über die man dann versucht, die Mannschaft zu erreichen. Und ich denke, da arbeiten sie sehr intensiv dran. Und dann gibt es natürlich auch mal so einen Tag wie heute, wo man dann, um das auch nochmal festzuhalten, eben dann auch mit einem Punkt nach Hause fährt und den Punkt dann auch mitnehmen muss.
Ja, oder es gibt eben so einen Tag wie Mittwoch, David, wo dann das Aus in der Champions League besiegelt war. Da war die Enttäuschung wirklich spürbar, auch die Leere beim Trainer. Wie hast du das von außen alles betrachtet?
Naja, es gab ja viele Phasen in einem Spiel, in denen man hoffen durfte und in denen Salzburg halt wieder gezeigt hat, dass man konkurrenzfähig ist mit großen Clubs, dass man sie fordern kann. Ich würde das Ganze schon ganz gern nochmal einordnen, weil die Erwartungshaltung gerade in Salzburg in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich gestiegen ist. Fünfte Saison in der Champions League. Dreimal ist man zumindest als Dritter weitergekommen in die Europa League Zwischenrunde. Einmal sogar Achtelfinale. Und irgendwie hat man sich in der Öffentlichkeit, auch im Fanlager, ein wenig daran gewöhnt, dass das normal ist. Und ich glaube, es ist schon auch schwierig, jetzt immer wieder auch diese Underdog-Rolle zu vermitteln. Vielleicht auch für den Sportdirektor natürlich eine Aufgabe. Und eine Aussage fand ich völlig richtig vor der Saison. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Gruppe, die die Salzburger bislang hatten. Und ich habe es total geteilt und auch in den Spielen so eingeordnet. Vielleicht wurde ein wenig unterschätzt, und zwar nicht vom Club, sondern eher von den Zuschauern, vom Publikum, von den Hoffnungsvollen, die Erfolge gewöhnt waren. Wie stark auch Real Sociedad ist, war ein bisschen unterm Radar. Genauso Benfica, okay, Inter, großer Name, das war klar. Ein Jahr davor hatten sie Milan und Chelsea. Aber es gab eben eine Mannschaft mit Dinamo Zagreb, wo man mit Fug und Recht sagen konnte, das ist Augenhöhe oder vielleicht sogar der Gegner, den man eben schlagen kann und schlagen muss. Und so war es dann eben oft, dass du einen Gegner dabei hast, gegen den du die Punkte holst. Und der ist dieses Mal nicht dabei. Und deswegen muss man echt sagen, wenn Salzburg Dritter wird, das ist ein Erfolg. Und Gleiches gilt im Übrigen auch für den LASK. Also da kann niemand dem Trainer oder dem Club einen Vorwurf machen, wenn man in dieser Gruppe Dritter wird.
Ich denke, das war von vornherein unser Ziel. Wir haben gesagt, wir wollen international überwintern und alles, was über Platz 3 hinausgeht, ist natürlich dann so ein i-Tüpfelchen. Ehrlich gesagt, auch mit dem Wissen, dass Platz 3 kein Selbstläufer ist. Im Gegenteil, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, wer gerade die Tabelle anführt, dann ist es die Mannschaft, die aus Top 4 zugelost wurde. Und wir wussten, dass Real Sociedad San Sebastian eine gefestigte Mannschaft ist, die klare Abläufe haben, die eine klare DNA haben. Nur der Name an sich gibt noch nicht das her, was die Mannschaft am Platz schon an Performance bringen kann. Und auf der anderen Seite sehen wir dann aktuell Benfica Lissabon, die ich persönlich sehr hoch eingeschätzt habe, die auch eine unfassbare letzte Saison gespielt haben, die aktuell mit 0 Punkten dastehen. Und jedes Spiel hier ist einfach ein Spiel, wo wir uns unglaublich strecken müssen und wo ich aber auch finde, dass wir in beiden Spielen gegen Inter Mailand eine sehr ordentliche Performance abgeliefert haben, wo wir, um ehrlich zu sein, und jetzt gehe ich nicht extra auf die Elfmeter-Entscheidungen ein, sondern auch mit genügend anderen Situationen die Möglichkeit gehabt hätten, noch torgefährlicher zu werden. Was wir, glaube ich, dann auch nach dem Spiel realisiert haben am Mittwoch und deswegen auch ein Stück weit enttäuscht waren, weil man einfach merkt oder gemerkt hat, dass mehr drinnen war. Und am Ende war es wieder ein Elfmeter, der das Spiel dann entschieden hat.
Wollen wir es uns nochmal anschauen oder eher nicht?
Doch, können wir schauen.
Doch, dann schauen wir vielleicht nochmal drauf. Bin mir sicher, auch Thomas Sageda hat vermutlich eine Meinung dazu. Wir sehen es dann noch einmal. Sie haben da vorne den Monitor oder auch nicht. Da hat es keinen Elfmeter gegeben. Das ist das, was Sie angesprochen haben. Und jetzt sehen wir da diese Situation, wo er dann Gerhard Struber und eben auch Bernhard Zehrenbuchner jetzt ganz klar gesagt hat, da hätte es einen geben.
Bitte. Ich ich tausche mich ja schon auch dann mit dem ein oder anderen Schiedsrichter aus und hole mir die eine oder andere Meinung ein. Ich denke, dass man immer diskutieren kann und umso mehr Bilder man sieht, umso mehr kann man, glaube ich, diskutieren. Wenn ich in Summe all die Entscheidungen nehme, dann ist es eigentlich das Spiegelbild von der Elfmetersituation auswärts gegen Inter Mailand. Und wenn ich dann beispielsweise so die Handsituation gegen Real San Sebastian sehe, dann gibt es halt einfach die Regel, wenn der Ball vom Mitspieler von meinem Mitspieler mir an die Hand springt, dann ist es kein Elfmeter. Und da gibt es sehr viele Details, die man wissen muss, damit man dann auch ein Stück weit nachvollziehen kann, möglichst objektiv, warum dann ein Elfmeter gepfiffen wird oder eben auch nicht oder zurückgenommen wird. In Summe ist es schon sehr, sehr zweifelhaft dann, wenn es einfach in der Wiederholung immer wieder passiert und man das Gefühl hat, man profitiert nicht davon, sondern man ist eher benachteiligt.
Ja, ich glaube auch, dass es einfach die Summe ausmacht. Also einzelne Entscheidungen, wenn man sich mit dem Regelwerk beschäftigt, und das müssen ja gerade wir als Kommentatoren auch machen, um es möglichst schnell dann einzuordnen. Es ist nicht leichter geworden. dann sieht man eben, dass der Auslegungsbereich sehr groß ist. Das Regelwerk ist schon klar, aber die Auslegungsbereiche sind riesig. Besonders beim Handspiel natürlich im Strafraum, wenn es um Elfmeter geht. Und deswegen glaube ich auch, dass einfach viele 50-50-Entscheidungen waren, die dann gegen Salzburg ausgefallen sind. Also ich würde es auch gar nicht dann an einer Entscheidung festmachen. Ja. Handspiel ist aber... War klar, ja, aber eben in der Summe ist es bitter, klar.
Dann fasst man es vielleicht so zusammen, dass man nicht Glück hatte mit den Schiedsrichterentscheidungen zum Teil in dieser Gruppenphase, um es aber vielleicht übergeordnet nochmal zu betrachten. Jetzt ist es natürlich so, dass bei Ihnen im Sommer sich immer sehr viel tut, sehr viel Fluktuation ist und die Mannschaft wird immer jünger und nicht älter. Ist es einfach auch so, wenn man sagt, okay, da tut sich einfach immer so viel, es kommen immer mehr junge Spieler hinein, die dann auch erst in das System hineinwachsen müssen, dass dann einfach eine natürliche Grenze auch gesetzt ist, dass man dann halt eben auch, wenn man dort als Sportdirektor unterschreibt, dass sich vermutlich mehr als die Gruppenphase in der Champions League dann eben nicht ausgeht, weil das auch also ein Prozess ist und das sagt der Trainer auch sehr gern.
Also um ehrlich zu sein, wenn man bei Red Bull Salzburg sich dafür entscheidet, Sportdirektor zu sein und man die Möglichkeit bekommt und den Weg, den ich gegangen ist, um dann die Möglichkeit zu bekommen, dann ist klar, dass man das nicht unterschreibt mit dem ersten Ziel, dass man die Champions League gewinnt, sondern dass man den Weg konsequent weitergeht, dass wir aus unserer Akademie heraus einfach entsprechende Arbeit leisten, die dann auf der europäischen Fußballbühne Früchte trägt. Und das, glaube ich, ist unser Zugang. Und das war die letzten Jahre ein sehr erfolgreicher Weg. Und dass die Mannschaft dann immer wieder mal mit dem jungen Spieler bestückt wird, das ist klar, das gehört dazu. Das sind talentierte Jungs, die eine entsprechende Lernkurve haben werden. Und da gehören dann auch einzelne Momente dazu, zu realisieren, dass ein Inter Mailand möglicherweise diese Nuance erfolgreicher ein Fußballspiel bestreiten kann. Und das haben wir jetzt zweimal gesehen. Wir wissen, es muss alles ideal laufen in so einem Spiel. Und trotzdem glaube ich, dass unsere Mannschaft einfach mutig, engagiert und voller Überzeugung auftritt. Und wir wollen es schaffen, dass das in jedem Spiel der Fall ist, unabhängig in welchem Bewerb. Und das ist sicherlich auch das Ziel mit mir als Sportdirektor beziehungsweise mit dem neuen Trainer.
Thomas, sind Sie der Meinung, dass eine Mannschaft grundsätzlich zu jung sein kann? Ich meine, Sie haben ja in Ihrer zum Beispiel dann schon die Achse aus erfahrenen Spielern. Sie haben schon erwähnt, Robert Schul, Sascha Horvath, ja. Tier Eis hinten.
Ich bin schon der Meinung, dass es auch der Mannschaft einfach ganz gut tut, wenn du, wie ich es ganz zu Beginn gesagt habe, natürlich um die jungen Spieler gewisse Erfahrung mit hast. Bei mir sind das doch die Benannten, die du gerade gesagt hast. Ich glaube, das hilft den jungen Spielern dann schon auch, dass sie sich dann im Spiel irgendwo festhalten können, wie ich es vorhin erwähnt habe, mit Robert Schul zum Beispiel, wo ja der junge Stürmer dann vielleicht einmal einen Tipp bekommt oder der immer mal ein bisschen eine kleine auf die Finger gibt während dem Spiel. Ist gar nicht böse gemeint, aber das schadet ihnen, glaube ich, nicht.
Ja, man muss dazu sagen, es ist ja vielleicht weniger, David, dass immer mehr Junge kommen, sondern dass halt die Routiniers, ich würde nicht sagen wegbrechen, aber
Ja, also die Sache mit dem Altersschnitt ist ja interessant. Also der Schnitt kann ja fallen, indem die Spieler, die spielen, immer jünger werden oder indem halt Routiniers nicht auf dem Feld stehen. Also ist auch klar. Andi Ulmer hat natürlich jahrelang den Schnitt extrem gehoben. Es ist für mich schon ein Faktor, dass Spieler mit Erfahrung führen und wichtig sein können. Gab ja auch Zlatko Janusovic, der bei den Salzburgern auch in der Champions League relevant war und andere an die Hand nehmen konnte. Aber Erfahrung und Routine kommt ja nicht zwingend über Alter. Also wenn man sich anschaut, wie Strahinja Pavlovic vorangeht, vielfacher serbischer Teamspieler in Innenverteidigung, dann ist es auch Routine, gewisse Form von Erfahrung. Und es geht ja darum, wie gehst du mit großen Spielen um? Bleibst du kühl? Bleibst du bei dir? Kannst du deine Leistung bringen? Und das ist ja der Fall. Also das ist immer schwierig dann zu argumentieren. Für mich ein anderes Thema, das vielleicht etwas mehr Gewicht hat bei den Salzburgern. Wenn man sich die vergangenen Jahre gerade in der Champions League anschaut, gab es immer ein bis zwei Spieler, die in der Offensive vor allem den Unterschied gemacht haben. Es gab immer mindestens einen, der richtig gut in Form war, Tore gemacht hat. Noah Okafor war dabei, Adeyemi, der allein mit seinem Antritt jeden Gegner von vornherein schon beschäftigt hat. Über Haaland müssen wir nicht lange reden. Dann gab es einen Mergin Berisha, der auch in der Champions League sehr gut getroffen hat. Und man nennt sie gerne Unterschiedsspieler, ja, oft in der Offensive, die halt die Tore machen. Und ich sage nicht, dass die Salzburger diesen Spieler nicht haben, aber vielleicht haben sie ihn noch nicht. Also das Potenzial von Karim Konaté jetzt nur als Beispiel ist ja bekannt, aber es ist ihm keiner da, der schon diese Selbstverständlichkeit hat im Moment, um aus, will ich sagen, jeder Chance, aber aus wenigen Chancen sehr viel zu machen. Und vielleicht ist das dann auch so ein kleiner Unterschied in diesem engen Spiel in der Champions League. Ja. Vielleicht ist eine Chance zu verwerten, um dann besser auszusteigen. Also es geht ja wirklich um Details auf diesem Level.
Ja, ja, vielleicht nochmal ergänzend zu dem Altersschnitt. Also ich glaube, dass wir einen guten Mix in der Mannschaft haben, um ehrlich zu sein. Und der ein oder andere steht gerade nicht zur Verfügung. Das gilt auch für den Sturm. Wenn man sich genauer mit unserem Kader beschäftigt. Und deswegen glaube ich, dass wir nicht hier über eine Altersfrage diskutieren, weil bei uns geht es darum, dass wir talentierte Spieler haben und das Alter an sich ist kein Kriterium für Qualität oder Nicht-Qualität, sondern am Ende geht es schon auch darum, welches Potenzial steckt denn in einem Spieler. Und ein Spieler kann sein Potenzial auf Dauer nur abrufen, wenn er spielt und vor allen Dingen, wenn er Vertrauen bekommt. Und ich denke, das sieht man bei uns, dass junge Spieler auch in diesen Spielen gegen hochklassige Gegner auf europäischer Ebene einfach entsprechend Vertrauen kriegen. Und dementsprechend gibt es ältere Spieler, die mal schlechte Leistungen bringen und auch junge Spieler. Und der Pavlovic, glaube ich, war ein super Beispiel dafür, der ein absoluter Leader ist, für mich ein überragender Innenverteidiger. Bei dem spricht keiner davon, wie alt er ist, aber so alt ist er auch noch nicht.
Aber weil Unterschiedsspieler angesprochen wurden, das hätte ja Fernando sein sollen, ist hinlänglich bekannt, dass er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, im Moment auch wieder hat, glaube ich. Wie groß ist da die Hoffnung, dass der tatsächlich auch noch das bringt, wofür man ihn geholt hat, wofür man ja auch ein bisschen Geld ausgegeben hat?
Ja klar, ist Fernando ein guter Spieler und hat das auch in Salzburg schon gezeigt, dass er dem Spiel seinen persönlichen Stempel aufdrücken kann. Natürlich haben wir die Hoffnung, nichtsdestotrotz ist es so, dass manche Verletzungen einfach ein Stück weit länger dauern und nicht immer alles vorherzusehen ist. Ich finde, dass sich da unsere Leute unglaubliche Mühe geben, einen hervorragenden Job machen und wir uns insgesamt sehr gut um Fernando kümmern und da einen super Austausch haben. Und ich bin sicher, dass der wieder zurückkommt in absehbarer Zeit. Aber wann genau, das ist dann immer natürlich gar nicht so leicht vorherzusagen.
Jetzt, wie gesagt, wütet ja auch der Verletzungsteufel im Moment. Das heißt, vielleicht auch deswegen zum Teil schwierig zu beurteilen, was dann wirklich gezeigt wurde, weil eben viele Spieler auch fehlen. Jetzt kommt er dann auch bald, Sie haben gesagt, für Ihren Trainer, freuen Sie sich, dass er dann im Winter die erste Vorbereitung hat, die komplette. Für Sie ist es dann das erste komplette Transferfenster. Wie soll denn der erste Transfer von Bernhard Ziehenbuchner lauten, in beide Richtungen?
Ja, ich denke, dass wir mal grundsätzlich nicht von dem Weg abweichen, der für den Salzburg jetzt steht und für den Salzburg bekannt ist. Und ich denke, dass wir hier in Salzburg eine gute Mannschaft haben und dass natürlich ein Stück weit Bewegung immer wieder mal drin ist, dass wir, aber wenn man jetzt auf die Länderspielpause Mitte November schaut, noch nicht aktiv sind auf dem Transfermarkt beziehungsweise mit unserer Mannschaft grundsätzlich sehr zufrieden sind. Und wenn dann ein Fernando wieder zurück ist, dann als Beispiel, dann haben wir wieder einen vollen Kader.
Aber am Spielberichtsbogen. Wenn man noch was hinzufügen wollen würde, in welchem Bereich wäre das?
Ich glaube, dass wir in allen Bereichen gut aufgestellt sind. Wenn die Spieler fit sind, dann glaube ich, haben wir eine sehr gute Mannschaft. Und wie es bei uns ist, glaube ich, dass auch immer wieder mal ein entwicklungsfähiger Spieler dabei ist. Ich habe jetzt Gerüchte gelesen vom Sekou Keita, immer wieder mal.
Oskar Schoch hört man auch und liest man auch immer wieder.
Ist auch ein talentierter Junge, der richtig Spaß macht und der jetzt mit seiner Nationalmannschaft 4 Spiele innerhalb kurzer Zeit absolviert. Für den wir ihm natürlich alles Gute wünschen in einer speziellen Situation. Und ehrt uns natürlich im ersten Schritt mal, wenn unsere Spieler Interesse wecken, wenn auf unsere Spieler geschaut wird, weil das bedeutet natürlich, dass wir vernünftige Arbeit machen und vernünftige Leistungen am Fußballplatz bringen.
Wer ist David für dich so dieser nächste Rohdiamant, der eben in Salzburg für Aufsehen sorgt oder das vielleicht auch schon getan hat, mit dem dann wieder richtig gutes Geld verdient werden kann? Wir probieren es einmal und dann schauen wir, ob du in Schwarze triffst, je nachdem.
Ja, ich glaube, es gibt einige. Also wenn man sich anschaut, wir können es ja von hinten nach vorne angehen. Wenn ein Ahmad Edic in diesem Alter Kapitän ist und so konstant spielt, ja, auch fürs Nationalteam von Bosnien, ja, dann fällt das ja nicht nur den Gegnern in der Champions League auf, zum Beispiel Inter. Übers Mittelfeld hinweg. Ich meine, Mats Bistrup gerade gekommen, aber du siehst auch schon, wo da der Weg vielleicht hingehen kann. Man könnte viele Beispiele nennen, das ist klar. Lukas Vucic, genialer Fußballer, ja, fast ein halbes Jahr raus mit Meniskusverletzung. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch in Salzburg wäre, hätte er die Saison fertig gespielt, weil so einen linken Fuß haben in Europa nicht so viele. Auch schon fürs kroatische A-Team gespielt. Also die Spieler bringen sich ja nicht nur für Salzburg auf die Bühne, sondern auch dann in den Nationalteams. Wenn du so jung dabei bist, gehört er auch dazu. Und ganz vorne glaube ich schon, dass Karim Konaté auch schon allein aus physischen Gründen, was er für einen Antritt hat, für eine Explosivität, vielleicht die speziellste Mischung mitbringt, die dann für große Clubs irgendwann interessant werden kann. Aber das spricht nicht gegen die anderen. Also talentiert sind sie alle, sonst wären sie nicht dort.
Ja. Omar Soler hast du jetzt gar nicht genannt. Der ist ja jetzt schon 3 Jahre da. Man möchte sagen, ist fast überfällig. Wenn man die Salzburger Philosophie kennt, wenn ich das so sagen darf. Wird der zu halten sein im Winter?
Ja, ich gehe davon aus. Jetzt muss er sich gerade auskurieren, weil er gerade ein bisschen verletzt ist. Aber wenn er wieder fit ist, dann greifen wir wieder gemeinsam an.
Ein bisschen verletzt, weil Sie sagen, das wollte ich eigentlich unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn Sie es erwähnen, grundsätzlich eher ein ernsteres Thema, das ist natürlich schon zu beobachten, dass sehr viele Muskelverletzungen in Ihrem Team sind. Auch jetzt, ich glaube, heute waren es 6 der, die ausgefallen sind, sind es Muskelbewegchen. Macht Ihnen das grundsätzlich Sorgen? Weil das hat man in den letzten 1,5 Jahren schon beobachten können, dass es immer wieder Probleme mit den Muskeln gibt.
Ja, also ich glaube, man muss mal differenzieren, wenn man jetzt die kurzfristigen Ausfälle nimmt, so mit Andi Ulmer und Kjærgaard oder Oskar, der dann weg ist, dann haben wir natürlich hier schon wichtige Stützen, die einfach aufgrund der Spiele wegfallen. Und in englischen Wochen kann es, um ehrlich zu sein, immer wieder mal zu einer Verletzung kommen, zu einer kurzfristigen Stressreaktion eines Muskels. Das geht nicht nur uns so, das geht anderen Vereinen auch so. Und wir arbeiten dran, dass wir natürlich die Jungs schnellstmöglich auf den Platz kriegen. Und glaube auch, dass wir da ganz gut aufgestellt sind, um die Jungs, die dann eben mal pausieren müssen, entsprechend zu vertreten. Möchte da vielleicht mal einen Semi Baidu hervorheben, der, wie ich finde, eine hervorragende Saison spielt und ich glaube, jetzt wieder fürs A-Team einberufen wird. Oder Dauda Guindo, der lange verletzt war, der jetzt als linker Außenverteidiger, glaube ich, sehr gute Leistungen bringt und wo man schon sieht, welches Potenzial der hat. Und über das freuen wir uns dann sehr.
Ja. A-Nationalteam, weil Sie sagen, da durfte sich bei Ihnen ja auch einer sehr freuen diese Woche. Tobias Laval, Torhüter, einberufen von Ralf Rangnick. Wie hat er das aufgenommen? Wie war auch das Gespräch zwischen Ihnen beiden dann danach?
Ich hab angerufen und ihm sofort gratuliert. Ich sehe es ähnlich, wie der Bernie vorher gesagt hat. Bei uns ist es auch so, dass es irgendwo eine Auszeichnung ist für uns oder für unsere Arbeit. Dass jetzt doch der eine oder andere auch aufmerksam gemacht hat auf sich für das Nationalteam. Ich meine, das ist der Tobi Laval, Sascha Horvath ist auf Abruf, Robert Schul ist auf Abruf. Sascha Horvath sollten es bei uns geht noch nachberufen, weil das hat er sich sowas verdient, ist MVP der Wochen in der Euroleague geworden. Also das wirst du jetzt auch nicht nur weil du lustig bist. Und wobei er das wirklich
macht mich. Ich wollte sagen, es ist er aber grundsätzlich.
Aber das hat er sich mehr als verdient. Ich finde dann auch Maxi Talaverov als super Entwicklung genommen und. Da sind noch viele Junge dran. Elias Havel, der ins U21-Nationalteam ist. Also da sind wir alle sehr stolz drauf und freuen uns wirklich für die Chance, das zu bekommen.
Ja, all die, die er jetzt aufgezählt hat, daran, David, kann man ja auch festmachen, dass da auch wirklich, und das hast du ja vorher schon erwähnt, etwas am Entstehen ist beim LASK.
Ja, Sascha Horvath, zu dem kann man, glaube ich, immer was sagen. Wenn wir schon über Robert Schul sprechen, man merkt einfach, wenn die beiden auf dem Feld sind, hat es Hand und Fuß. Sascha Horvath, es ist ja unglaublich, wie komplett er als Spieler geworden ist in seiner Entwicklung. Er ist ja mit dem Ball extrem wichtig im Spielaufbau, in der Verlagerung, im Erkennen von Räumen. Er läuft aber auch so viel zu, verteidigt hinten, Zweikämpfe fertig. Also das macht ihn momentan aus, diese komplette Spielweise. Das ist wirklich beeindruckend, was er nicht immer hatte aus meiner Sicht. Ja, einige. Also Laval ist ein Beispiel. Klar, hat sich's verdient, hat jetzt auch die Erfahrung international. Das wird für den Teamchef auch nicht ganz irrelevant sein. Dass einer halt auch weiß, wie es ist, auf europäischer Bühne zu spielen. Damit wächst ein Spieler natürlich auch. Und ich meine, die Einberufungen sind verdient. Also es ist ja, kommt ja nicht aus dem Nix.
Also viele Spieler, die dafür gesorgt haben, dass es in letzter Zeit, auch nach einem schwierigen Start für den LASK, vor allem in der Liga, dann richtig gut gelaufen ist. Heute, haben wir schon gehört, ist die Laune nicht so gut, weil es einen kleinen Rückschlag gegeben hat. Im Start-Derby, das tut natürlich besonders weh, Ronny Mann. Aber in Summe muss man sagen, dass der LASK vor allem in den letzten Wochen richtig stark performt hat.
So haben Sie sich das sicher nicht vorgestellt.
Ronny Mann! 1-0, Blau-Weiß Linz! Yeah! 2-0!
Der LASK kann im heutigen Linzer Derby nicht das zeigen, was in den vergangenen Wochen so gut funktioniert hat. Nicht zwingend genug, kaum konkrete Torchancen. Das war zu wenig.
Da fehlen uns einfach die Lösungen, da ja, wirklich diese Ketten zu brechen. Und letztendlich haben wir schon die ganze Saison unsere Probleme mit so tiefstehenden Gegnern.
Ja, es hat einfach überall ein bisschen gefehlt. Ich glaube, in Aggressivität, im Passspiel, sondern natürlich auch der Robert Schul, der uns da heute auch gefehlt hat. Und dann hat uns auch die nötige Energie ein bisschen gefehlt und die Giftigkeit am Platz, die du heute bei so einem Derby dann einfach brauchst.
Der LASK und die bisherige Saison. Zu Beginn läuft es noch nicht wirklich. Vieles ist neu, großer Kader, neuer Trainer und die Suche nach der besten Herangehensweise. Es ist ein holpriger Start.
Völlig unverständlich, wie wir in das Spiel gehen.
Wir waren mutlos.
6-7 Ballverluste, wo wir den Gegner ohne viel Druck einfach in die Füße spielen.
De facto zu ungefährlich gewesen, das ganze Spiel. Zu wenig Kreativität, zu wenig Lösungen gehabt. Man merkt einfach, dass wir in unseren Abläufen gegen den Ball noch nicht gefestigt sind.
Ich bin über das Auftreten hier nicht sehr glücklich.
Doch der LASK stabilisiert sich, wird besser und besser und schlägt in Runde 11 sogar Salzburg.
Ljubicic, Schul und jetzt trifft er!
Sehr stolz auf die Mannschaft, glücklich über den Sieg und die Jungs sind gerade am Feiern in der Kabine drinnen. Ja, so kann es weitergehen.
Es folgt ein bitteres Remis in letzter Minute gegen Rapid, doch das wirft den LASK nicht aus der Bahn. Gegen Sturm stellen sie ihre Fähigkeiten wieder eindrucksvoll unter Beweis.
Stojkovic!
Ja, ich bin schon sehr, sehr stolz auf die Entwicklung der Mannschaft. Ich finde, dass man jetzt wirklich auch sieht, dass wir Woche für Woche besser werden und bei den Spielern uns weiterentwickeln.
Auch in der Europa League am vergangenen Donnerstag der Sieg gegen Union Saint-Gilloise.
Die Chance, die Entscheidung! 3-0! Schul!
Die Ausgangslage in der Gruppe schwierig. Trotzdem sportlich ein weiterer Schritt nach vorne.
Wichtig war, dass wir das heute bewiesen haben, dass wir gewinnen können für uns selber. Und wie gesagt, dann werden wir am Ende sehen, was dabei rauskommt.
Die Niederlage heute im Linzer Derby, ein bitterer Rückschlag für den LASK. Ein Rückschlag, mit dem sie wohl selbst nicht gerechnet haben.
Ja, natürlich beschissen jetzt in die Länderspielpause so zum Gehen. Ich glaube, das haben wir uns nicht verdient, weil wir einfach wirklich einen überragenden Block gespielt haben mit den letzten englischen Wochen. Wir sind im Pokal weiter, wir haben in der Euroleague jetzt performt. Jetzt geht es mit so einem Gefühl in die Länderspielpause, ist natürlich bitter. Aber auch mit sowas muss man umgehen und solche Rückschläge werden immer wieder kommen. Und jetzt haben wir mal Zeit durchzuboosten und dann werden wir wieder zurückkommen.
Schmerzhaft. Es wird nun auch an Thomas Sageder liegen, seine Truppe wieder aufzubauen.
Von die Ruhe aus mittlerweile schwirrt.
Genau, also das waren die 14 Runden des LASK bislang und auch die internationalen Einsätze von Thomas Sageder und seiner Mannschaft. Ich habe es jetzt beobachtet, während diesem Beitrag, gerade bei dem Spiel gegen Rapid, nochmal mitgelitten. Also bei Ihnen gibt es nur 100%, oder? Auch um 21 Uhr im Fernsehstudio. Sie leiden und leben es.
Schon, ja, man sieht es, glaube ich, auch. Also bei den Anfangsinterviews, wenn es so knapp aneinander reißt, ist ja furchtbar. Also wenn du die Zeit auch verstehst, das ist teilweise geprägt von 3-4 Stunden Schlaf. Arbeit im Büro, Arbeit am Trainingsplatz, nur Vollgas versuchen, alles irgendwie in die Richtung zu bringen. Und ja, am Schluss schaue ich ein bisschen lockerer aus als am Anfang.
Also würden Sie sagen, Sie haben auch da, auch was das Interview geben etc. betrifft, auch eine Entwicklung erlebt, Sie persönlich?
Ich weiß nicht, ich habe bei der Pro-Lizenz darüber mit wem diskutiert, der mir gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass man da dementsprechend auftritt und dann gibt es halt gewisse Techniken, die man lernen kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich, ich meine, wahrscheinlich muss es, weil ich eh schon ein paar Mal kritisiert worden dafür bin, dass ich halt sag und rede, wie ich bin. Aber ich halte es
manchmal. Aber das ist doch erfrischend.
Na ja, für manche. Aber manche sehen das anders. Also ich halte nicht aus, wenn ein Interview gleich ist wie das nächste und jeder nur mehr in Floskeln redet, weil jedes Wort, das du sagst, eh schon nur mehr auf die Goldwaage gelegt wird. Ich bin Fußballtrainer, kein Sportpolitiker und ich kann mir das, den Luxus erlauben, dass mir das Wichtigste ist, dass ich irgendwo mit der Mannschaft so kommuniziere, dass wir verstehen und wir einen Weg haben und wenn es in der Öffentlichkeit halt wem nicht gefällt, wie ich rede, dann gefällt es ihm nicht und wenn es ihm gefällt, freue
ich
mich
auch. Ich kann mich erinnern, das eine Interview, es war in Innsbruck, ich habe das Spiel kommentiert und seither hat sich ja wirklich auch viel getan, also muss man auch dazu sagen. Es war authentisch und es hat ja auch immer auch die Leistungen repräsentiert, was der Trainer gesagt hat. Ich glaube, dass einfach die Anfangssituation auch nicht einfach war. Ja? Du hast einen riesen Kaderumbruch. Du hast 10 neue plus ein paar Leihspieler. Riesen Kader, wobei man dazu sagen muss, auch einige Verletzte, die man natürlich so auch einplanen musste, Langzeitverletzte, Wiesinger, Taui und so weiter. Das heißt, die Anzahl, da muss man immer vorsichtig sein, weil das natürlich in der Kaderplanung auch eine Rolle spielt. Aber ich fand es schon interessant, wie sie auch die Schlüsse gezogen haben aus den ersten Spielen, wo nicht alles schlecht war, aber wo natürlich auch die Verantwortlichen selbst erkannt haben, dass es nicht so gut läuft. Systematische Umstellungen, vor allem gegen den Ball, dann sich schnell weiterentwickelt. Also das muss man schon auch dann erwähnen, ja, das, was im Beitrag ja auch wunderschön drinnen war. Auch diese Entwicklung und die Interviews und die Stimmungslage kommt nicht von irgendwo. Das passt schon sehr gut auch zur Saisonentwicklung vom LASK.
Was war denn für Sie dann schlussendlich der so berühmte Turning Point, wo Sie sagen, okay, da hat sich dann das Blatt gewendet, da hat es dann begonnen für uns zu laufen. War es einfach ganz natürlich, weil man muss ja, wie gesagt, David hat es erwähnt, Sie haben einen riesen Kader gehabt, auch lauter Spieler unterschiedlicher Nationalitäten, die da zusammenkommen. Also es war ja auch gruppendynamisch, stelle ich mir vor, herausfordernd. Ja,
ich glaube, dass der Außenstehender nicht einmal ansatzweise vorstellen kann, was da auf einen einprasselt. Also das ist ja nicht nur das, dass man bei einem jetzt mittlerweile Großclub in Österreich tätig ist, wo sowieso mal viel Interessen und viel, sage ich mal, von außen gefragt wird, informiert wird, sondern du bist da und sitzt in der Kabine mit fast 30 Spielern, wo du irgendwo einmal den mit jedem zumindest eine Verbindung aufbauen willst, dass du mal bei jedem weißt, ja, wie dick der, was braucht er sportlich, dann kommt er völlig veränderte, also nicht völlig veränderte, aber leicht veränderte Philosophie, wo du dann sehr viel Überzeugungsarbeit machen wirst. Weil du musst dir vorstellen, wenn natürlich ein Spieler letztes Jahr Dritter wird und die haben eine hervorragende Saison gespielt, das muss man so sagen, und du kommst hin und sagst, ich möchte aber das ein bisschen anders machen, dann habe ich Gott sei Dank Spieler, die alle das sagen, ja, okay, passt, mit dem setzen wir auseinander. Aber es ist jetzt nicht so, dass der vom ersten Tag sagt, juhu, jetzt machen wir alles anders, letztes haben wir Dritter geworden. Und das bedarf Zeit mit Videos, weil in den englischen Runden hat man wenig Zeit zum Trainieren. Dann geht es darum, ja, alles Mögliche da zu moderieren. Und irgendwo war es für mich natürlich auch als Trainer neu, den großen Staff einmal da hinzubringen, dass jeder in die Abteilungen so arbeitet, wie ich, beziehungsweise der Verein, das sich vorstellt. Ja, da gibt es Arbeit über Arbeit. Und für mich war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das war vor dem Austria-Wien-Spiel, wo ich irgendwie so das Gefühl gehabt habe, ich habe immer wieder versucht, das sehr gefühlvoll reinzubringen. Ich habe mich dafür den Weg entschlossen, dass wir es Schritt für Schritt aufbauen und langsam Dinge verändert. Und vor dem Austria-Wien-Spiel habe ich dann für mich gesagt, so was der jetzt ist dann langsam Zeit und habe gesagt, jetzt da war, ich glaube, die Oberösterreichischen Nachrichten hat mich da auch zitiert, ist die Zeit der Kompromisse vorbei, wo er einfach gesagt hat, ich muss da manchmal die Gangart etwas ändern und jetzt sagen, okay, wir diskutieren vielleicht eine Spur weniger drüber, sondern so ist es und so machen wir es. Und wer den Weg mitgeht, geht mit. Und wer noch nicht mitgehen will, der bleibt halt, so hört sich das an, halt auf der Strecke, weil ich bleibe ja, ich halte den Kopf dafür hin und sonst kann ich nicht 50 Personen alles recht machen und dann stehe ich da allein und schaue rundum und sage, okay, ich bin der, der überbleibt und werde ersetzt. Und das ist genau das, wo du am Anfang gesagt hast, ich glaube, dass es halt bei den Vereinen dann oft auch zu Trainerwechsel kommt, weil du entscheidest dich für einen Weg, du merkst, es gibt einen Widerstand, Und dann hat letztendlich der Verein oder der Trainer die Möglichkeit, passe ich mich da jetzt an oder schaue ich, dass ich es irgendwie alle recht mache oder ziehe ich mein Ding durch. Und Gott sei Dank hat sie gesagt, mein Sportchef und mein Präsident und ich und auch die Mannschaft dazu verständigt, dass wir gemeinsam den Weg gehen.
Das Spiel gegen die Austria war zu dem Zeitpunkt auch das beste Spiel des LASK in der laufenden Saison, also bis dahin.
Was bis zu dem Zeitpunkt war nicht so schwer war, das muss man sagen.
Ja, aber es war schon ein Sprung zu den Spielen davor.
Also, auch das war nicht schwer. Ja. Also ich kann mich da erinnern an das Spiel auswärts in Tirol, das war ein Wahnsinn. Also da habe ich eine Szene bei mir, die hat sich eingebrannt, wo wir Außenverteidiger auf dem flachen Außenverteidiger quer auf dem Platz die Bälle spielen. Und dachte, das ist jetzt irgendwie für mich dann schwer zu interpretieren, weil ich möchte gerne in die andere Richtung spielen.
Und dann war es Havel mit dem ersten Kontakt in der Bundesliga, der das 1-1 gemacht hat.
Das war natürlich für ihn eine richtig coole Sache.
Für ihn war die Geschichte super. Ja.
Thomas, wie war das auch mit Spielern, die zu Beginn der Saison jetzt unter ihnen wenig Spielzeit hatten? Sie wissen, ich meine, Filip Stojkovic, zum Beispiel Peter Michael, die aber jetzt eine Rolle spielen. Ist das einfach, weil sie sagen, okay, die haben einfach eine Zeit lang gebraucht, um das, was sie spielen lassen wollen, anzunehmen, um das auch umsetzen zu können? Oder war auch von ihnen eine gewisse Erkenntnis oder Entwicklung, dass sie sagen, okay, die brauche ich aber dann halt zu gewissen Zeitpunkten in gewissen Spielen?
Es war so, dass sie da meiner Meinung nach in der äußerlichen, also in der öffentlichen Wahrnehmung das Bild zu dem, was in der Mannschaft los war, natürlich massiv unterschieden hat. Dass unser Kader groß ist oder für uns groß ist und dass es da enttäuschte Spieler gibt, die immer wieder auf der Tribüne sitzen und auf der Ersatzbank sitzen, das ist eben mein Problem, das ich Tag für Tag habe und wo ich auch wirklich viel Zeit investiere, um konstruktiv zu sein, zu sagen, was musst du machen, dass du wieder reinkommst und so weiter. Das ist eines. Das andere ist, im Sommer ist natürlich, bis man als Trainer gefordert, eine sportliche Einschätzung abzugeben. Und dann war er für mich mit zwei Zielsetzungen. Das eine ist, dass ich will so spielen, wie ich spielen will. Zumindest ungefähr so. Heute ist uns nicht so ganz gut gelungen. Und das zweite ist, dass wir uns auch dazu verständigt haben, wenn es irgendwo 50-50 ist, dass wir halt sagen, okay, wenn wir jetzt einen jungen Spieler haben und wir haben einen alten Spieler und das gleicht sich ziemlich aus, dann wollen wir halt eher vielleicht auch dem jungen Spieler die Möglichkeit geben, dass er sich entwickelt. Das waren so meine oder unsere Dinge, die wir im Sommer besprochen haben. Und ich habe zum Beispiel bei der PC Michael gerade eingeblendet, wo ihm ganz klar das im Sommer so gesagt, zwischen ihm und mir hat es nie ein Problem gegeben. Es hat einmal einen Artikel gegeben, dass wir eine Fetzerei am Trainingsplatz gehabt haben, was auch nicht gestimmt hat. Es war nur so, dass ich zum Bates Michael gesagt habe, du, ich will so spielen. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Spiel, das du auch für dich an erster Stelle schreiben würdest, wenn er den Fußball definiert, weil er ein unglaublich technisch guter Fußball ist, aber halt jetzt verschiedene Wege zum Fußball gibt und das mit extrem viel Sprints und laufintensiven Aktionen jetzt wahrscheinlich nicht sein Lieblingsthema ist, wobei er es jetzt auch schon besser macht, muss man auch sagen. Und ich habe 6 zentrale Mittelfeldspieler. Und daher war es nur ehrlich, dass ich ihm sage, du weißt, die Einsatzzeit, die wird knapp. Aber das habe ich den anderen 5 auch gesagt. Und somit habe ich es, glaube ich, Gott sei Dank so weit geschafft, dass die Spieler von mir zumindest immer ehrliches Feedback gekriegt haben.
Also, ich kenne ihn ja sehr gut. Verfolge ihn schon lang und habe mal verfolgt, wo er nicht in Österreich tätig war. Und wir durften ja die letzten 2 Jahre gemeinsam dann auch zusammen verbringen an der Akademie. Und was ich bestätigen kann, ist, dass er immer sehr ehrlich ist, dass er authentisch ist und dass er nicht dem Spieler irgendwas vormacht, sondern dass er, glaube ich, schon seine Linie hat, die man jetzt auch sieht. Da ist eine Handschrift drin. Ich stelle mir das natürlich als Herausforderung vor, wenn man dann zum neuen Club kommt, dann ist der Kader groß und dann möchte man natürlich auch die Dinge in seine Richtung lenken, dass das eine gewisse Zeit braucht. Das ist ganz normal, aber mittlerweile, glaube ich, sieht man schon, dass er einfach auch fleißig ist und einfach tagtäglich für diesen Sport, für diesen Beruf lebt und dann geht auch was vorwärts. Und ich denke, da tut jetzt das Spiel heute keinen Abbruch.
Ja. Und wenn Sie ihn so gut kennen, wussten Sie aber auch, dass er ein begnadeter Klavierspieler ist?
Du triffst oft die richtigen Töne, aber nicht immer.
da wäre ich jetzt vorsichtig, Bernhard Zehrenbruchner. Es wurde uns nämlich ein großartiges Video zugespielt, als bekannt wurde, so im bekannten Verwandtenkreis, dass Thomas Sageda uns heute besucht hat, uns Folgendes erreicht. Wie lange ist das her?
Ich habe noch mehr Haar gehabt.
was.
Also die Karriere danach, würde ich sagen, ist gesichert.
Was ich vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass er nicht nur am Klavier, sondern dann auch bei entsprechender Musik ein entsprechender Entertainer sein kann. Das kann ich
also auch, was den Hüftschwung betrifft, oder?
Also das stimmt ja überhaupt nicht. Ich glaube, ein Video von dir, wie wir Youth League gespielt haben, We Are The Champions. Also tanzen, so weiß ich gar nicht. Klavier spielen hin und wieder gerne, momentan viel zu wenig Zeit.
Aber hilft es, um runterzukommen vielleicht auch? Oder ist es Ausgleich in gewisser Art und Weise? Ja, zumindest für Sie, fürs Umfeld vielleicht, weiß ich nicht, aber für Sie persönlich?
So habe ich das selten erlebt übrigens, so gefühlvoll. Also das muss ich schon sagen.
Ja. Ganz eine nice Seite. Also mir hört ja keiner mehr zu, wenn ich Klavier spiele. Mittlerweile ist es so, ich habe zwei Kinder, der Ältere, der hat dir zu und setzt die Kopfhörer auf und meine Freundin. Früher hat es noch recht spannend gefunden. Mittlerweile ist es auch nicht mehr so, dass das Klavierspielen beeindruckt. Ich habe mir was einfallen lassen müssen, nachdem du mit ihr in Mailand warst, weißt du?
Wie?
Das ist eine lange Geschichte. Der Bernhard Zehenbuchen ist der einzige Mensch, der mit meiner Freundin einen Mailand-Urlaub gemacht hat. Bis heute weiß ich nicht genau.
Du musst jetzt schon die ganze Geschichte erzählen.
Vor ihrer Zeit, also bevor sie... Eine Minute haben wir noch. Also
Ich bin einmal als Trainer eingesprungen, da war er nicht da. Und seine immer noch jetzige Lebensgefährtin, die Julia, die war dort Betreuerin. Und dementsprechend waren wir dann gemeinsam unterwegs. War ein erfolgreiches Turnier. Und
ich war krank.
Er war krank, genau. Ich bin eingesprungen. Und so sind wir nach Mailand gekommen zusammen.
Seitdem tue ich ja noch Klavier spielen.
Ja gut, da fällt mir jetzt fast nichts mehr ein, damit wie wir diese Runde beenden können. Die Frau blieb trotzdem bei Ihnen. Also.
Ja gut, mit so. Beethoven genau. Kann man halt auch punkten, oder?
Ja, mit Fußball privat normal genau. Nicht. Das ist schwierig. Von der Zeit her privat schwierig.
Aber vielleicht
es muss am Klavier gelegen sein, dass die bei dir bleiben.
Sonst kann es nichts gelesen
sein. Ja, aber vielleicht sprechen wir das nächste Mal, wie man den LASK musikalischer auf dem Klavier darstellen kann im Moment. Wie würde sich das anhören? Was wäre das? Wäre das auch Beethoven, oder?
Gute Frage, überlege mal für das nächste Mal was.
Also dann freuen wir uns jetzt schon auf den nächsten Besuch, den haben wir damit fix eingeplant. Vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen heute nach dem Spiel. Danke auch an Bernhard Zehenbuchner und danke dir, David, dass du die Runde komplettiert hast. Danke Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und in 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit der Admiral-Bundesliga auf Sky. Haben Sie noch einen schönen Abend. Bis bald.